Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und nach der Vorschau zu Extreme Rules und unserem Spezial-Podcast zu extremen Regeln im Wrestling gibt es jetzt natürlich die Review zu WWE Extreme Rules. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute zum einen der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen Pfingstmontag.
Guten Tag.
Und die andere Leitung, da ist unser lieber Pechvogel Flo, der irgendwie so ziemlich alles kaputt gemacht hat in den letzten Tagen, was es gibt.
Ja, danke. Hallo. Ich brauche einen neuen Schreibtisch.
Ja, der Flo hat seinen Schreibtisch gewischt und hat damit offensichtlich ihn kaputt gewischt,
sagen wir es mal so. Bärenkräfte entwickelt und dann mit einer Druckwelle aus der Handinnenfläche ihn in seine Einzelteile zerlegt. Leider. Ja, leider.
Genau das. Aber vielleicht liegt das auch einfach an deinem neuen Nebenjob, den du dir besorgt hast oder wo du jetzt dran mitarbeitest. Da wollte ich dich auch mal ganz kurz drauf ansprechen. Du warst jetzt ja am Wochenende bei der GWF, ich sag mal, aktiv in Anführungsstrichen und hast die Jungs da ehrenamtlich unterstützt. Erzähl mal, was war da?
Korrekt. Und zwar durch einen Bekannten, einen gemeinsamen Bekannten, den du ja auch kennst, den Virtual, bin ich mal so rangekommen. Ich habe mir mal Election angeschaut. Das ist ja schon ein bisschen länger her, das war, da ging es darum, wer halt neuer Präsident der GWF wird und habe ich so ein bisschen Blut geleckt, habe gedacht, hey, ich will mir das auch mal eigentlich angucken oder beziehungsweise geben und haben wir auch mal kurz drüber geschwatzt, wie das so ist mit dem Ringabbau, Aufbau und so und dann war ich tatsächlich jetzt am Samstag morgens um 10 schon am Start und habe mit den anderen Jungs den Ring aufgebaut, die Bestuhlung sozusagen, ja, und einfach so den ganzen Tag einfach das so miterlebt, halt natürlich auch mit Aufräumen etc. Und abends dann wieder den kompletten Ring abbauen und die ganzen Stühle wieder verstauen. Das war schon sehr interessant tatsächlich.
Ja, wieso auch nicht? Das war ja dann in Berlin logischerweise. Die GWF hat ja auch ihren Hauptsitz da in Berlin. Mhm. Und da hat man ja auch viele alte Bekannte gesehen. Also Leute wie John Simmons sind da aufgetreten. Moose zum Beispiel von TNA oder Ring of Honor, wo auch immer, ist da aufgetreten. Und natürlich dann auch die Locals. Und du hast ja auch gesagt, dass das Match des Abends war Lucky Kid gegen Donovan Dijak. Und ich bin ja, das haben wir ja auch gerade in unseren Live-Reviews schon ein paar Mal irgendwie erzählt, ich bin ein riesengroßer Donovan Dijak-Fan. Und dieser Kampf muss wohl sehr, sehr gut gewesen sein, richtig?
Ja, also ich habe richtig viel Spaß gehabt. Und es war halt auch, die haben halt wirklich richtig krass Spots halt gewählt, wie sie halt einfach mal mitten von so einem Posten, der halt außerhalb des Rings war, auf den Boden geklatscht sind und alles. Und also das war richtig gute Wrestling-Show. Da habe ich richtig viel Spaß dran gehabt, auf jeden Fall.
Es waren zwei Shows ja eigentlich an dem Tag. Es war einmal Mystery Mayhem, war glaube ich die Abendshow und am Nachmittag gab es dann Women's Revolution oder wie hieß das?
Genau,
hieß,
die Women's Abendveranstaltung. Die Revolution und zwar Vorausentscheidungen bzw. Qualifikationsmatches für das Turnier, das dann in den kommenden Monaten glaube ich stattfinden wird. Weil ich hab noch nicht den kompletten Plan im Kopf tatsächlich.
Was? Ich dachte, das wird sofort abgefragt, sobald man da auch nur den Fuß in die Halle setzt.
Nee, tatsächlich nicht.
Na gut, ja, wir werden ja auch dann, also ich habe heute nochmal abgeklärt mit meiner Freundin, also eventuell funktioniert das auch, dass wir dann zumindest beim GWF Grand Slam im August dann dabei sind und dann werde ich auch mit Kamera und allem drum und dran vor Ort sein. Ich muss nochmal mit den Kollegen irgendwie mal schreiben und ich denke, da kriegen wir dann auch was Schönes auf die Beine gestellt. Die Planungen laufen, sagen wir es mal so, aber momentan steht leider bei mir die E3 ein bisschen im Vordergrund, sodass ich da erstmal schauen muss, was wir da hintereinander bringen, aber ich hätte da schon Bock drauf, mir auch das mal anzugucken. Weil so GWF und WXW, auch wenn man ja so, ja, ich glaube ja mittlerweile, dass die beiden da doch auch so ein bisschen untereinander mauscheln, um es mal so zu sagen. Also auch wenn die GWF ja aktuell so ein bisschen Richtung WXW stichelt, so ein klein bisschen, aber irgendwie, ja.
Ja gut, dazu kann ich tatsächlich nichts großartig sagen. Also ich war nur dafür da, den Ring aufzubauen, abzubauen, im Backstage ein bisschen Sachen hin und her zu schieben und das war's.
Nee, es gab ja zuletzt dieses YouTube-Format mit Ask EPR, was ja, stimmt. Als Gegending von Ask CMJ gewesen ist. Aber ich glaube halt, das ist alles. Ich glaube, dass man da auch sehr viel mit der Fantasie der Fans spielt, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, lass uns mal hier irgendwie Richtung WWE-Gefilde abdriften, bevor wir hier alle mit unseren Euro-Fantasien langweilen. Ne, ihr wisst da draußen, wenn ihr uns irgendwie Fragen, Anregungen, Ideen, Gedanken, was auch immer zukommen lassen wollt, dann könnt ihr es am besten machen über Facebook natürlich. Ja, da erreicht ihr uns headlock.de, genauso wie bei Twitter, bei YouTube und ansonsten halt fragen@headlock.de. Da hat uns auch zum Beispiel der Tobi wieder eine lange Review geschickt zu WWE Extreme Rules. Und mal gucken, was wir dann gleich dazu zu sagen haben. Und uns hat aber auch im Vorfeld noch der Aaron eine Mail geschrieben. Und da musste ich tatsächlich sofort an den Ulrich denken, weil der Ulrich immer jemand ist, ja, der sich gerne über die Kommentatoren auslässt. Und der Arnold fragt nämlich, wie findet ihr aktuell die deutschen Kommentatoren von WWE, also Raw, SmackDown und den Pay-Per-Views, sprich bei Raw Sebastian Hackl und Holger Büschen, sowie bei SmackDown Manu Thiele und Valandi Chanti und bei Pay-Per-View Calvin Knie, Tim Haber und Carsten Schäfer dann ja auch jetzt zuletzt. Und da gebe ich auch gleich mal das Wort an dich ab, Ulrich. Schaust du überhaupt irgendwas auf Deutsch?
Ich bin halt wahnsinnig. Es ist, also, das ist die kurze Antwort, glaube ich. Ich kriege ungefähr 2 bis 3 Sätze pro Pay-Per-View mit, wenn sie halt zwangsläufig nicht zu hören sind, weil sie eingeblendet werden. Dann denke ich mir auch, oh, Carsten Schäfer darf jetzt die Kleinen mal wieder betreuen, so wie diesmal. Nein, also wenn ich die wöchentlichen Shows regelmäßig verfolgen würde in kompletter Länge, müsste ich vielleicht die Deutschen mitnehmen, weil es einfach logistisch nicht legal nicht besser geht für mich, weil Sky mit ihrer Live-Ausstrahlung, das hilft mir nichts, weil ich keinen Receiver dranhängen habe, also keinen Rekorder. Und die On-Demand-Geschichten sind ja dummerweise an die Deutschen, wobei ich gar nicht weiß, ob das das gleiche ist, was dann auf Pro7 Max läuft. Müsste eigentlich, alles andere wäre ja komisch. Nein, also Ich vermeide die Deutschen einfach aus Prinzip, was aber primär daran liegt, dass ich noch von früher abgeschreckt bin, dass die einfach nicht in der Lage sind, das amerikanische Format zu deutschen. Wenn es einen deutschen Heel-Kommentator gab, war er ungefähr so schlecht wie JBL mindestens. Und, oder auch gar nicht, dann sind es jetzt, oder also Carsten Schäfer, Günther Zapf haben mich quasi so haben den deutschen Kommentar für mich versaut, weil die waren ja immer der gleichen Meinung und oh, die Bösen sind so furchtbar böse und die Guten so gut und ach.
Ich mochte Günther Zapf immer ganz gerne, aber Flo, wie ist das denn bei dir? Schaust du da noch deutsche Kommentar oder greifst du auch auf die englische Tonspur zurück?
Boah, also ich bin ein super krasser O-Ton-Fetischist eigentlich im Endeffekt. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben 2 oder 3 Shows komplett auf Deutsch gesehen, das war's. Okay. Das einzige Mal, wo ich wirklich, da kann ich mich daran erinnern, lag ich in Leverkusen irgendwo in einem Hotel und habe die Show am Donnerstag gesehen. Das war, glaube ich, noch Raw oder sowas auf Tele 5 oder ProSieben Max. Und nee, ich kann dazu eigentlich keine wertende Aussage treffen, weil ich einfach tatsächlich alles nur auf Englisch schaue. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, ich kann da nicht tatsächlich so. Für mich ist es Berieselung tatsächlich. Ich achte nicht so krass drauf, wie die unterwegs sind, wie die sprechen im Endeffekt, sondern. Also von dem her kann ich zum Beispiel auch keine wertende Aussage treffen in Bezug auf JBL ist super, Rumble over besser, etc. Von dem her, für mich ist es einfach nur Beschallung im Endeffekt, weil ich halt mich sehr stark auf das konzentriere, was mir gerade vor dem Ring passiert. Das ist mir zum Beispiel jetzt halt auch wieder bei den Indies aufgefallen. Du hast ja wenn du live schaust, hast du absolut keine Kommentatoren. Von dem her ist es, wie gesagt, für mich nicht so wichtig wie jetzt zum Beispiel für dich, Ulrich, oder so.
Ich finde sie sehr wichtig als Unterstützung. Also es geht, theoretisch geht's auch ohne. Was schlecht ist, wenn jemand negativ auffällt. Ich habe zum Beispiel, also mir geht's so, dass ich Michael Cole nicht furchtbar finde, wie was ja so der Trend ist, weil Michael Cole, den kann man auch recht gut wirklich ausblenden, gefühlt. Da hörst du halt im Hintergrund jemand plappern, der halt ein bisschen Emotion, ein bisschen irgendwas transportieren soll, wenn es halt Werbung ist, aber der lässt sich relativ gut wegdenken. Dann hast du so Leute wie Byron Saxton, die ignoriert man automatisch. Und dann hast du Leute wie Corey Graves, der Gott ist, der hilft also immens. Und dann hast du Leute wie JBL, der halt unangenehm auffällt. Und das
oder Booker T oder Jerry the King Lawler. Die fallen so alle für mich in dieselbe Kategorie.
Ja, wobei ich Booker T gestern auch sehe, der ging eigentlich. Der ist mir gar nicht furchtbar auf. Also ich fand den kurios. Eigentlich finde ich, also in den Pre-Shows ist ein Albtraum, ein absoluter Albtraum. Jetzt so als normaler Kommentator hält sich das Problem mehr in Grenzen. Außerdem könnte man sich immer noch Schlimmeres vorstellen. Man könnte sich denken, Sam Roberts dürfte kommentieren.
Oh Gott. Ja, aber ich glaube, du bist einfach nur so ein Lockenfetischist.
Nein, der ist ganz, ganz graus. Der Greenberg oder wie er heißt? Rosenbaum?
Nee,
Rosenbaum.
Ken Rosenberg.
Der andere halt, der geht ja nur einigermaßen. Vor allem, der war großartig als Punching Bag von Kevin Owens im letzten Talking Smack nach dem Pay-Per-View. Das war großartig. Aber Sam Roberts ist einfach, der hat auch so eine Edge-Stimme, die einfach so richtig die Nerven ankratzt wie Säure und furchtbar und einfach dumm schwätzt und ja, da war ich so froh, wie es dann hieß, bei Raw Talk kommt dann Corey Graves nachher, weil der macht eigentlich alles besser.
Das stimmt, aber mal hier so zurück zur Frage zu kommen, also bei mir ist es halt so, ich bin auch jemand, der eigentlich die Events, wenn es geht, auf Englisch verfolgt, weil für mich gehört das einfach mit dazu. Also für mich macht das auch einen ganz gewaltigen Teil der Atmosphäre aus und deutsche Kommentar, ich bin auch mit Carsten Schäfer, Günther Zapf, Uli Fessler und wie sie nicht alle heißen, aufgewachsen. Aber irgendwann war einfach dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich höre einfach lieber englischen Kommentar. Und dann natürlich, mein Favoritenduo war natürlich dann damals Jim Ross und Jerry Lawler. Und Jerry Lawler war auch früher mal gut als Kommentator, inzwischen kann ich mir auch nicht mehr anhören. Und Jim Ross finde ich zum Beispiel jetzt auch beim letzten NXT-Event, wo er dann nochmal mitkommentiert hat, fand ich da sehr stark.
Das war großartig, und auch wo er dann so, und der junge Nigel macht den ganzen Business-Quatsch wie Twitter-Hashtags, wie er es so frotzelt hat. Das war groß, das war toll.
Das hat Spaß gemacht auch mit den beiden. Ja. Ne? Und man merkt, dass Jim Ross manchmal nicht mehr so ganz hinterherkommt, aber der ist immer noch so von der Art und Weise, wie er es präsentiert, der unterstützt halt das Wrestling. Und das hat man ja bei anderen eben dann nicht mehr so den Eindruck. Ja,
hieß dann hier das doch, der macht doch das Women's Tournament, oder? Täusche mich jetzt da. Das ist doch
Ich meine ja.
Das kann kein Nachteil sein, sagen wir es so.
Auf jeden Fall nicht. Also jetzt hier von den deutschen Kommentatoren, da kann ich nur so ganz von der persönlichen Schiene aus sagen. Also Sebastian Hackl und Holger Böschen, die kann ich mir ganz gut anhören, muss ich dazu sagen. Vor allem aber auch, weil ich die beiden persönlich kenne und weil das nette Typen sind und so. Also deswegen habe ich da einen persönlichen Bezug zu und kann sagen, so ja, okay, das geht. Aber die haben halt auch ihren eigenen Stil natürlich. Manu Thiele und Valandi. Valandi war ja lange Jahre in Deutschland aktiv als Ringsprecher, glaube ich, und als Kommentator gleichermaßen. Galt ja als bester deutscher Kommentator. Das heißt, der macht's gut. Manu ist halt so nicht 100% mein Stil, aber das ist jedem das seine. Und ja, und die beiden ganz frischen, Calvin Knie und Tim Harbour, die habe ich bis jetzt gemieden, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Das würde ja für mich bedeuten, ich muss aktiv die englische Tonspur oder muss aktiv die deutsche Tonspur auswählen und da treibt mich leider nichts zu.
Ich müsste es mal jetzt ausprobieren, vor allem jetzt in einem der Pay-Per-Views, wo sie Carsten Schäfer als Aufpasser dazu bekommen haben, weil der ja dann wahrscheinlich das Schlimmste verhindern kann. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, die ersten paar Minuten vom Royal Rumble, wo sie das erste Mal waren.
Ja, das war eine Katastrophe.
Das war ein Debakel pur. Und dann habe ich mal auch rückblickend, wie kann man bei ausgerechnet dem Pay-Per-View jemand frisch Ei werfen, wo es dann wirklich am Schluss nur noch Chaos ist eigentlich. Ich meine, die haben ja am Anfang schon bei der Ansage nichts mehr hinbracht, aber also eben. Ganz schlimm. Wer macht eigentlich in Deutschland NXT?
NXT gibt es keine deutsche Tonspur, glaube ich.
Doch, es kommt echt? Auf Pro7 Max.
Und dann habe ich keine Ahnung.
Also das wäre fast wert anzuschauen, einfach aus dem Grund, weil dann das einzige Möglichkeit ist, das Ding in wirklich richtig toller Bildqualität zu sehen, weil Pro7 Max HD hat eine super Bildqualität, da kommt das Streaming vorne und hinten nicht mit, weil halt ein WWE leider sehr niedrig streamt, was ich auch hier vorgreifend mich immer furchtbar aufregt bei diesen farbenfrohen Entrances und noch schlimmer bei den Pre-Shows und After-Shows, weil die Kulisse immer mit diesen vielen Lichterchen und genau, die einfach
LED-Wände im
Hintergrund, die LED-Wände, die dazu führen, wenn es nicht eine Nahaufnahme ist, siehst du nur noch einen großen Matsch, weil einfach die Bitrate viel zu schlecht ist. Und da frage ich mich immer, liebe Leute, ihr macht euch so viel Aufwand mit eurem Network und ihr könnt ja eigentlich echt toll inszenieren. Könntet ihr dann nicht entweder die Bitrate hochschieben, weil die wirklich, selbst mit der normalen 16er-Leitung, ist die, wenn die mal maximal halb ausgenutzt würde, wäre es schon sehr viel, tut sie nie. Dann macht die Bitrate besser oder macht eure ganzen Kulissen ein bisschen niedrigere Bitraten kompatibler, weil es sieht einfach nur kacke aus. Also das Geschehen im Ring geht immer gut, aber alles andere ist dann auch diese Konfetti,
dann so ineinander, ne? Ja.
Diese Konfetti-Regen am Schluss, wenn gefeiert wird, auch das ist, das geht immer ganz kaputt. Also, nee, NXT gibt's, ich habe keine Ahnung, wer die auf Deutsch kommentiert, deswegen ist es schwer zu sagen, aber die besten deutschen Kommentatoren ever, die es natürlich jemals gab, waren Joe Williams und Horst Black, der Bestrafer. Aber das ist halt auch schon wieder 25 Jahre her oder so.
Ich bin da bei Joe Williams, war auch mein All-Time-Favorite übrigens. Ne? Aber ich mochte den auch in Kombination mit Uli Fessler sehr gerne, gerade bei den Tape, also bei den Videokassetten zum Royal Rumble 92 und dem SummerSlam 92. Das war ganz große Kommentarkunst und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber lass uns dann mal fernab der Kommentatoren mal so ein bisschen zu WWE Extreme Rules kommen. Wir haben ja schon diverse Male über den Event gesprochen, haben wir auch jetzt die letzten Tage oder letzten Podcasts so ein bisschen den roten Faden des Extremen hier durchgehabt und starten dann einfach mal, würde ich sagen, mit der Kickoff-Show. Und die ging dann los mit einem Kampf, den wir auch in unserer Vorschau so ein bisschen gemutmaßt haben. Dann gab es nämlich dann doch noch Apollo Crews gegen die Titus Brand, alias gegen, Kalisto gegen die Titus Brand, gegen Apollo Crews nämlich, so rum. Ja, Ulrich, deine Meinung? Ich fand, das war ein ganz flotter Opener, um es mal so zu sagen.
Ja, der war gut. Den konnte man gut anschauen. Die Pause, die Werbepause mit drin war halt wie immer blöd. Der Ausgang war jetzt auch nicht wirklich, obwohl der Ausgang war gut. Ein bisschen, ein bisschen holprig, aber die Idee war gut. Ich habe dann ein bisschen drauf gewartet, dass es am Schluss Zoff zwischen Titus und Cruz noch ein bisschen gibt, aber das haben sie sich wohl aufgehoben für später, weil darauf muss es ja hinauslaufen, befürchte ich. Weil wir wollen alle Titus und Neil öfters wieder im Ring sehen, natürlich, alle,
ja, ja,
jeder.
Ganz oft, ständig.
Aber das war echt, das war ein Ort, die zwei sind halt aktiv, die können, die sind athletisch und oder dynamisch und können ein bisschen rumhüpfen und das war ein flottes Match. Ich fand, was mich ein bisschen irritiert hat, war das Kalisto in Schwarz. Ungewohnt, aber hat mich jetzt auch nicht gestört. Nö, war gut. Also von den ganzen Pre-Show-Matches sicher eins der besseren in der letzten längeren Zeit.
Auf jeden Fall. Die beiden kennen sich ja auch nur aus den Indies, muss man mal dazu sagen. Ne? Also Flo, wie siehst du das? Glaubst du, dass diese Konstellation aus Titus und Apollo Crews jetzt schon wieder bald aufbricht?
Ja, es macht überhaupt keinen Spaß irgendwie, Titus und Neil da in diesem aufgezwungenen Titus-Branding-Segmenten als zu sehen, also von dem her. Ich habe da auch kein großes Interesse. Ich denke einfach, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Titus halt auf Cruz irgendwann losdreschen wird verbal und dann sagt Cruz, nee, bis hierhin und nicht weiter und dann geht's halt in den Ring. Das ist ein typisches Merkmal, beziehungsweise ein typischer Verlauf, den man schon so oft gesehen hat, von dem her, ja, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen.
Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich hätte halt gehofft, dass man Apollo damit ein bisschen Charisma gibt, dass er halt dann, dass die beiden wirklich ein aktives Team erstmal werden und dann halt hinterher der Bruch kommt. Und es fühlt sich jetzt ja schon wieder so an, als würde man die schneller wieder auseinanderreißen, als ich mir das zumindest gedacht hätte. Ich habe gedacht, die beiden teamen erstmal so ein bisschen, also sprich, Titus zieht Apollo längere Zeit irgendwie auf die dunkle Seite, ne, auf die Titus-Brand-Seite rüber und dann irgendwann sieht Apollo erst das Licht. Aber das sieht ja schon so aus, als würde es jetzt schon ein bisschen kriseln. Aber ansonsten, der Kampf war absolut sehenswert. Den kann man sich gut anschauen. Der hat Spaß gemacht. Sehr athletisch sind zwei Top-Wrestler. Also mit dem, was sie halt machen eben. Und das hat Spaß gemacht. Und gerne sowas häufiger in der Pre-Show. Und da habe ich auch mal, ich habe ja letztes Mal schon gesagt irgendwie, auch wenn jetzt Apollo Crews kein Cruiserweight ist, aber lass die, gerade die Leute, die spektakulär kämpfen können, sollen die ruhig mal von der Kette gelassen werden, weil ich habe immer das Gefühl, dass WWE gerade die Cruiserweights so ein bisschen in einen Heavyweight-Stil reinquetscht. Und damit würde ich sagen, dann mal auf zur Main-Card und der Event begann dann mit dem Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen Dean Ambrose, dem Champion, und The Miz mit der besonderen Konstellation, dass ja Dean Ambrose seinen Titel verlieren würde, wenn er eben disqualifiziert wird. Und diese Stipulation hatte ja dann auch maßgeblichen Einfluss auf den Kampfverlauf. Oder Ulrich, erklär mal, wie war das?
Ja, also ich finde, zum einen, ich habe das richtig prognostiziert, da freue ich mich sehr drüber.
Angeber.
Und es war auch nicht das letzte Mal diesmal, wie wir wissen werden am Schluss. Also die haben genau meine Wünsche sehr viel erfüllt. Nicht alles, glaube ich, aber vieles. Ich fand es gut. Also ich fand cool, dass am Schluss nicht tatsächlich der Sieg nicht durch eine Disqualifikation passiert ist. Das war gut. Aber ja, dass das natürlich eine Rolle spielt, macht Sinn. Halte ich auch für korrekt. Ich finde sehr gut, dass sie es zumindest eingebaut haben. Wieso lässt sich Miss nicht einfach von Maryse schlagen, um zu disqualifizieren? Das war ja dann.
Das hast du ja sogar letztes Mal noch gesagt.
Ja, das ist einfach so. Das ist ein Element, was so oft an der Hand liegt, dass man es eigentlich bringen muss. Entweder muss man sagen, der Ringrichter erkennt es nicht an, was er nicht getan hat, faktisch. Oder sie müssen es überhaupt mal probieren, weil ja Miss der Kluge quasi ist. Und dann bietet sich an. Man könnte jetzt streiten, wieso er es erst so spät gemacht hat, weil er ja vorher zuerst versucht hat, das doch so zu gewinnen, mehr oder weniger. Ich fand das echt prima, dass er da natürlich ein bisschen bescheißt trotz allem, aber also er und nicht Maryse, die gar nicht so entscheiden mit ein. Ich fand das echt gut und ich finde natürlich, der Ausgang des Matches ist völlig so, wie es sein muss. Ambrose ist ein Langweiler, der endlich mal irgendwo abgestellt werden kann. Er kann mit René Young Flitterwochen nachholen von mir aus, ist mir wurscht. Miss muss einfach groß und wichtig und toll sein, weil er ist toll und er macht es halt super. Wobei auch Ambrose diesmal ein bisschen mitgeholfen hat, weil er gefühlt ein bisschen Bock hatte.
Genau, das hatte ich mich auch das Gefühl. Ich hatte auch diesmal, das war ein guter Ambrose-Kampf, einfach mal so zu sagen. Es war natürlich auch ein sehr durch die Storyline getriebener Kampf. Was mir aber aufgefallen ist, also für meinen Geschmack ist der Ringrichter ein bisschen zu schnell am Ende von total clever zu total dumm umgesprungen, als er dann nämlich diesen, ja, Rev-Bump abbekommen hat, also sprich, wo dann Dean Ambrose in ihn reingelaufen ist und er dann irgendwie dann trotzdem so ewig lang gestikuliert hat, so komm, ich disqualifiziere dich, und Dean Ambrose so, nein, disqualifiziere mich nicht, ich war es nicht und so. Flo, wie hast du gerade diese Endphase von dem Kampf gesehen? Ich fand das so ein bisschen so, okay, jetzt wird es gerade ein bisschen albern, weil man hat, es wirkte ja jetzt auch schon ein bisschen merkwürdig, wie der Dean Ambrose in ihn reingeschubst worden ist.
Ja, ich habe ja tatsächlich schon bei dem Segment, wo dann Maryse aus der Halle verbannt wurde, habe ich so ein bisschen darauf abgezielt, dass es vielleicht so enden könnte wie damals, als Dean den Titel überhaupt gewonnen hat, weil das ist ja, wenn man sich daran erinnert, eigentlich fast die gleiche Konstellation gewesen. Maryse wurde verbannt und dann hat Ambrose, glaube ich, ein DDT noch bei Miss landen können und hat sich dann den Titel geholt. Ja, auf der einen Seite fand ich es ganz okay, dass er halt wirklich so wild versucht hat zu exkulieren, ja ey, ich war es wirklich nicht, und der Ref halt einfach, ich kann mir halt einfach vorstellen, dass er stinksauer gewesen ist und sagt, ey, was soll denn die Scheiße? Aber auf der anderen Seite, ja, es hat sich zu lang gezogen. Das hat sich ja viel zu lang gezogen. Es hätte, wenn sie so ein, zwei Minuten rumgemacht hätten und nicht ewig da, der läuft ja, der müsst ihr euch mal überlegen, der läuft ja fast um einen halben Ring rum, bevor da überhaupt was passiert. Oder der läuft um einen halben Ring rum und dann erst greift Miss an. Und das finde ich halt so ein bisschen, hätte man schon auf der Hälfte der Zeit machen können im Endeffekt, dann wäre es viel, viel, viel glaubwürdiger rübergekommen. So ist es halt eher, ja, mal wieder so dieses typische Miss-Ding, weil Miss wurde in dem Kampf eigentlich so, sogar relativ stark und intelligent dargestellt. Oder hat sich sehr, sehr stark und intelligent dargestellt. Und Ambrose, wie gesagt, hatte echt mal ein bisschen mehr Bock, der hat echt mal ein bisschen mehr gearbeitet, ein bisschen mehr was gemacht und hat halt, ich fand es auch sehr schön, weil Ambrose ist ja halt eigentlich ein Typ, der halt sehr materialistisch arbeiten kann und hat eigentlich auch am liebsten mit dem Stuhl so oft zugeschlagen. Und ich fand es halt sehr lustig oder sehr gut zu sehen, dass er halt dann einfach auch keinen Bock mehr hat und angepisst war, dass er halt den Stuhl nicht benutzen durfte und so Sachen und hat ihn halt auch fast abbekommen, als der Ref halt nicht hinguckt und so. Von dem her fand ich das eigentlich ganz gut gemacht von ihm. Und dass Miz den Titel gewonnen hat, finde ich natürlich schade, weil ich ein Ambrose-Fan bin und immer bleiben werde. Aber auf der anderen Seite, er gibt dem Titel wieder den Prestige oder das Prestigegefühl zurück, das eigentlich der Titel verdient. Aber aus meiner Sicht sollte The Miz eigentlich nicht um den Titel kämpfen, sondern wirklich um die WWE Universal Championship oder halt auch um die Heavyweight Championship. Wobei ich finde, er bei SmackDown hätte bleiben sollen, wirklich den Supertitel holen sollen, weil er schafft es halt, dass diese Titel, egal welchen er hat, ob es jetzt US wäre, ob es jetzt ein Intercontinental wäre oder ob es jetzt halt wirklich den Heavyweight oder Universal Titel wäre, er würde dem Ding halt wirklich sehr, sehr viel Prestige verleihen. Das finde ich halt ziemlich gut an ihm.
Ja, ich weiß aber, also zum Beispiel gerade bei Raw finde ich, aktuell wäre es keine gute Idee, Brock Lesnar in einen Ring zu stellen, weil das würde nicht gut enden. Deswegen finde ich vielleicht, also jetzt im Nachhinein so gar nicht so schlecht, also ich finde es zum einen super, dass The Miz auf jeden Fall wieder hier Champion geworden ist, das schon mal klargestellt. Aber ich glaube, er ist auch da in dieser Position ganz gut aufgehoben, weil wie du schon gesagt hast, also er hat es bei SmackDown schon geschafft, dem Titel entsprechendes Prestige zu verleihen und dem eine Bedeutung zu geben. Und manchmal muss vielleicht auch gar nicht ein Wrestler unbedingt den ganz großen Titel haben, um diesen Titel wertig zu machen. Also es gibt ja diverse Beispiele in der Historie, wo halt eben der Mid-Card-Titel, um es mal so zu nennen, eigentlich bedeutender oder gleichbedeutend war wie der ganz große Titel. Also zu Zeiten eines, also ich gehe jetzt mal in die ECW zurück, als Rob Van Dam TV-Champion damals war, da war dieser Titel genauso viel wert wie der große Titel. Als ein Bret Hart Intercontinental Champion war, war das auch so in der Richtung. Ne? Also ich sehe das gar nicht mal so als Abstufung. Gerade das kommt ganz auf die Art und Weise an, wie der Titel gebookt wird und wie der dargestellt wird. Und ich glaube halt schon, dass WWE weiß, was man an The Miz hat. Und deswegen hat er auch den Titel wieder. Und wir haben es in den letzten Wochen und Monaten ja gesehen, da hat der ja auch bei Raw eine bedeutende Rolle gespielt. Also man weiß schon, was man da an ihm hat. Und auch hier, um diesen Kampf irgendwie abzuschließen. Ich fand das war ein sehr runder Kampf. Gegen Ende hat es so ein bisschen geholpert. Also da kann man so ein bisschen sagen, ja, okay, das war ein bisschen zu lang gezogen. Ich habe das auch so gesehen wie du, Flo, mit dem, dass der Referee auf der einen Seite aus dem Ring fällt und dann quasi einmal ganz theatralisch um den Ring herum diskutiert und so. Das würde in keiner Sportart oder auch nicht beim Wrestling so passieren, weil es einfach albern ist.
Ja, es war zu. Ich habe mich auch gewundert. Normalerweise winken sie einmal kurz zum Timetable und dann macht's Ding gegen disqualifiziert. Und da musst
du hinrennen jetzt.
Ja, so. Da muss erst groß und gedönsens. Ja, also das war ein bisschen
eigen. Das war ein bisschen doof, aber ansonsten war der Kampf war sehr gut. Das hat funktioniert. The Miz ist der richtige Titelträger, um es einfach abzuschließen. Und ich glaube, da können wir uns einfach drauf freuen. Ja. Und tatsächlich sehe ich auch so, dass, wie Ulrich gerade gesagt hat, vielleicht kann man den guten Herrn Ambrose wirklich mal so ein paar Wochen so ein bisschen aus dem Schussfeld nehmen, dass der sich da wieder ein bisschen sammeln kann. Und
ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass er war im letzten Pay-Per-View gar nicht dabei und man hat es nicht mehr bemerkt.
Ja.
Er war einfach nicht da und niemand hat es gejuckt. Also gut, ein paar Leute mag es gejuckt haben, aber ich habe ihn nicht vermisst und es hat auch niemand hat jemals ihn erwähnt. Miss hatte wenigstens die Pre-Show. Und ganz kurz ja auch noch, ich finde auch, Miss kann nicht Universal Champion werden, einfach weil in dieser Show zu viel oben drüber steckt, wo es einfach, da gibt es einen Stau. Also bei SmackDown hätte er viel besser ins Top-Geschehen gepasst, deswegen ist es ganz gut, dass er den Intercontinental-Titel hat und den groß machen kann. Mhm. Also Universal, solange die Konstellation ist, wie sie ist, da ist er einfach zu viel.
Genau, das glaube ich halt eben auch. Und deswegen ist er da derzeit ganz gut aufgehoben. Und ich wollte gerade noch immer einmal so ja anschneiden, wie es vielleicht auch mit ihm weitergehen könnte. Weil wenn wir so ein bisschen vorgreifen, dann ist es ja aktuell dann auch so, dass zum Beispiel ein Seth Rollins und ein Roman Reigns ja eigentlich jetzt auch erstmal aus dem Titelrennen irgendwie so ein bisschen raus sind. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen der Aufgalopp dafür, dass man quasi drei Leute, die ja bekanntermaßen so ein bisschen unter dem ja, unter der Shield-Fuchtel mal gestanden haben, ne, so ganz klein wenig, dass die dann langfristig SummerSlam oder sonst irgendwas in so ein neues Programm gesteckt werden. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die drei jetzt auf jeden Fall wieder frei und man wird mal sehen, was man daraus macht. Also,
meinst du jetzt Ambrose oder Miz?
Ambrose. Okay, Ambrose. Okay. Ambrose, Reigns und Rollins, dass die drei wieder zusammen irgendwie zusammengeworfen werden. Das ist meine Überlegung, weil die alle drei eigentlich gerade ja nichts zu tun haben.
Ich wünsche mir es. Ja, die Frage ist halt, wie lange jetzt Braun wirklich außen vor ist, weil sonst ist Reigns natürlich schon beschäftigt. Ich würde mir sagen, konsequenterweise macht irgendwie, da muss ein Shield wieder raus werden in irgendeiner Art und Weise. Ich überlege gerade, wer Miss jetzt als nächstes kriegen könnte. Ich würde den Finn Balor wahrscheinlich da in die Richtung stellen, weil der jetzt auch gerade eine Ehrenrunde dreht.
Ja, da schwimmen gerade einige so ein bisschen rum, ne? Und dann, haben so das Gefühl.
Und ich, wobei mir jetzt gerade sonst, so doof es klingt, gar niemand einfällt gerade. Wer hängt denn da noch in der Midcard rum, der jetzt IC-Titel wäre? Ich würde es gerne sagen, Sami Zayn, aber der ist jetzt im falschen Brand.
Bray Wyatt?
Bray Wyatt sehe ich da nicht. Ich sehe tatsächlich eigentlich auch eher eine Fehde zwischen Finn Balor und Bray Wyatt in naher Zukunft. Aber da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Lass mal zum nächsten Kampf springen hier. Da haben wir nämlich dann das Mixed Tag Team Match zwischen Rich Swann und Sasha Banks auf der einen Seite und Alicia Fox und Noam Dar auf der anderen Seite. Ja, da haben wir ja im Vorfeld schon so ein bisschen geschimpft über diese Konstellation, darüber, dass Sasha Banks da irgendwie so in die Cruiserweight Division so ein bisschen reingeworfen wird. Ja, und das Match war halt auch so das Match, was man so erwarten konnte. Ne? Also mich hat es jetzt nicht umgehauen, mich hat es jetzt aber auch nicht massiv gestört.
Nö, es war an der falschen Stelle, meiner Meinung nach.
Mich hat es auch gewundert, dass es so früh kam, ja.
Ich hätte es am Schluss neigesteckt zwischen den ganzen großen, epischen Matches, in Anführungszeichen, dass da nochmal ein Durchschnaufer drin ist, aber okay, war nicht.
Ja, und ansonsten, also ich mag halt diese Konstellation nicht von dieser Mixed Tag Team Matches, so nach diesem Motto, das ist quasi, es gibt ja keinen Hot Tag so in dem Sinne, weißt du? Also,
ja, zumindest in der WWE nicht. Also wenn du dir Indies anguckst, da gibt es ja Frauen, die halt auch gegen Männer kämpfen, aber bei der WWE wird es niemals mehr wieder geben, ey.
Deswegen sage ich auch Mixed Tag Team Match und nicht Intergender Match.
Ich würde nicht darauf wetten, dass es das nicht wieder gibt, weil, also ich halte es für denkbar, gerade bei den Cruiserweights, da sind ja die körperlichen Voraussetzungen so, dass es einigermaßen fair wirken würde, sage ich jetzt einfach mal. Ich fand das Match insgesamt okay, ich habe mich dann nur gewundert, wenn man schon so peinlich genau darauf achtet, dass nur Männer und Frauen sich untereinander kloppen, wieso hat dann am Schluss das keine Auswirkung, dass Sascha mal kurz den da so umräumt? Hätte sie nicht eigentlich disqualifiziert werden müssen, wegen geschlechtsüberschreitender Gewalt oder so ein Quatsch?
Geschlechtsüberschreitender Gewalt.
Wenn es jetzt andersrum passiert wäre, sage mal, aus Versehen andersrum, hätte jetzt Rich Swann versehentlich der Fox eine Ohrfeige gegeben, wäre sofort disqualifiziert worden. Und sie haut die beide Knie ins Gesicht und es ist halt so, weil der hätte ja nicht das Mädel wegschupfen müssen. Also das, ja, eigentlich, wenn man...
Konsequente Regelauslegung ist anders.
Da könnte man sich jetzt da dann wieder aufreiben, aber was soll's, der Spot an sich war ja ganz gut. Ich muss auch sagen, ich finde eigentlich, nachdem, ich glaube, man hat es schon mal merken können, dass ich nicht der allergrößte Fan von Sasha Banks bin. Ich finde, dass die da drin jetzt nicht verloren gewirkt hat und auch nicht zu oben drüber stehend. Und Tatsache ist ja, sie hat ja wenigstens überhaupt was zu tun bekommen in der ganzen Geschichte. Und sie hat auch nachher mit Rich Swann dann noch beim Talk ein bisschen turteln dürfen, obwohl sie ja verheiratet ist, wie sie so schön sagt. Aha, so von mir aus. Weil auch kurz in dem Rahmen andere Frauen, die existieren ja quasi gar nicht. Und Nia Jax hat ja wenigstens in der Pre-Show quasi schon die Zukunft ein bisschen anleiern dürfen. Aber ja, auch hier bin ich wieder, weil es jetzt dann nachher mit dem nächsten Match ja auch zusammenhängt, Mickie James tut mir so furchtbar leid. Die hätte bei SmackDown so viel Platz, jetzt toll zu sein, und bei Raw ist sie am Arsch quasi. Vielleicht, ich meine, vielleicht wird sie jetzt wieder aus der Kiste gezogen, weil sie irgendjemand brauchen, aber ich habe nicht verstanden, wieso sie die getradet haben. Also bei Alexa Bliss,
bis jetzt ja, hat man da noch das Gefühl, dass es da noch keinen Plan gibt einfach. Ja. So. Die ist halt da, um so ein bisschen vielleicht ein minimales Aufbauarbeit zu leisten. Aber muss man halt mal schauen, ob die da noch irgendwie eine Rolle spielen wird. Das Lustige, also ich muss da mal so eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe heute Morgen dann, also ich wohnte ja mit meiner Freundin zusammen und ich habe natürlich dann heute Morgen bin ich aufgestanden und habe gesagt, so hör mal, ich muss jetzt Extreme Rules gucken. Ne? Und der große Fernseher mit der Xbox und allem dran ist halt im Wohnzimmer. Und da habe ich mal halt im Wohnzimmer gesessen und Extreme Rules geschaut. Und sie hat dann irgendwie neben mir auf der Couch irgendwas anderes gemacht. Und hat dann aber bei dem Kampf, hat sie bei den Intros geguckt. Und als dann Rich Swann und Sasha Banks reingekommen sind, meinte sie dann so, warum hat denn die jetzt so einen komischen Begleiter dabei? Nur mal, also sie hat Sasha Banks, sie kennt die ja alle nicht. Also die einzige, die sie wirklich kennt, ist Bailey, und die mag sie auch, und da guckt sie dann auch länger hin bei so Kämpfen. Aber sie hat dann schon erkannt, dass halt irgendwie schon auch von der Präsentation, der Ausstrahlung her, direkt vom ersten Eindruck her, dass eine Sasha Banks über einem Rich Swann ist. Und so, wozu braucht die denn so komischen Begleiter da? Das fand ich ganz lustig. So. Ja, sollen wir gleich zum. Flo, willst du noch irgendwas zu dem Kampf hier einschmeißen? Oder
nee, passt. Bist du d'accord? Passt. Alles gut.
Hervorragend.
Dann gab es ja noch ein Segment dazwischen. Das müssen
wir nicht besprechen. Ja, komm. Na komm.
Doch. Ich mag den Elias Sampson gern. Ich fand das echt gut, muss ich mal sagen. Ich fand das echt unterhaltsam.
Und mir hat ein bisschen die Signifikanz gefehlt. Ich meine, erstens, er kann ja nicht singen. Das macht ja nichts. Gitarre kann ein bisschen spielen. Das war halt so drin. Corey Graves hat auch nur sehr begrenzt drüber geätzt. Auch nur. Also ich finde, der Drifter, dass sie den irgendwie ein bisschen aufbauen, ganz okay. Aber mir hat hier einfach was gefehlt. Der sitzt da im Ring, beleidigt kurz mal Baltimore und dann ist es vorbei. Da hätte irgendwas noch kommen müssen. Sei es jetzt, dass jetzt irgendein glorreicher Held Baltimore lobt und sagt, der böse Drifter hat euch jetzt umsonst geschimpft, ich hau ihn jetzt morgen bei Raw auf die Fresse, oder ich habe keine Ahnung. Oder dass Kurt Angle mal kurz irgendwas sagt. Es fühlte sich so, da fehlt mir ein bisschen der Follow-up.
Die Konsequenz daraus.
Wobei auch ja. Corey Graves auch, dass die ominöse Textmessage wurde einmal kurz angesprochen und dann ignoriert. Also was auch immer da jetzt passieren soll, was das für ein Setup war oder auch nicht, kein Mensch weiß es. Aber den Drifter, ja, also ich habe auch nichts jetzt wirklich gegen den. Ich bin fasziniert, dass sie im Main Roster eher was aus ihm zu machen scheinen wie bei NXT.
Genau, aber das wollte ich mich auch gerade sagen, weil ich finde tatsächlich, im Main Roster kommt er bedeutend besser rüber als bei NXT.
Wobei natürlich der Anfang auch so, dass er einfach so durch die Kalisse stiefelt und Kurt Angle verdutzt schaut, das wirkt natürlich auch prima, aber gut, ich meine, die zwei Matches, die er jetzt hatte, die waren ja auch okay soweit. Also schauen wir mal. Also er wirkt hier nur halt einfach so, wir haben ihn neigeschmissen, weil er halt da ist und dann fällt uns nichts Besseres ein und dann geht's halt schnell zum nächsten Match, damit es keiner merkt, dass jetzt eigentlich hier irgendwas fehlt.
Den Einwand kann ich akzeptieren. Aber nächstes Match war dann auch, wie gesagt, also das Einzige, was aus diesem Segment herauskam, war einfach nur, dass er Baltimore nicht mag. Dass er halt ein Bösewicht ist, so ungefähr. Nächster Kampf war dann aber das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Alexa Bliss und Bayley. Und es war ein Candlestick on a Pole Match. Und ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich Pole Matches grundsätzlich dämlich finde. Und dieses Match war, glaube ich, der Tiefpunkt des Pay-Per-Views. Und vor allem hat man mal gesehen, wie kaputt WWE Bayley inzwischen gemacht hat. Also Flo, wie fandst du das, dass es inzwischen Buhrufe für Bayley gab? Und zwar lautstarke, muss man dazu sagen.
Es ist echt, naja, es ist ja kein schleichender Prozess gewesen. Du hast es ja tatsächlich echt gesehen über die letzten Wochen und Monate, sage ich jetzt mal. Lustige Anekdote übrigens, wir hatten ja beim Aufbau des Rings, habe ich mit einem drüber gesprochen, über das Pay-Per-View. Und er hat gemeint, wenn er jemals eine Stipulation on the pole wählen würde, dann wäre es Weißwurst on the pole. Der Erste, der den Weißwurst erreicht, muss sie dann zuzeln. ich fand den Kampf tatsächlich langweilig.
Liegt aber. Es waren ja auch nur 5 Minuten.
Ja, also das fand ich überhaupt nicht. Ja, hat mir überhaupt nichts gegeben. Ich mag Alexa Bliss eigentlich auch tatsächlich überhaupt nicht. Ist einfach so. Ich mag sie nicht.
Buh.
Und, ey, du weißt, welche Person ich mag. Und, Ja, naja. Also ich finde, die müssten Bailey endlich mal umstellen. Ich weiß nicht, ob es bei ihrem Charakter überhaupt irgendwie möglich wäre, da jetzt in naher Zukunft einen Turn beispielsweise herbeizuführen. Aber der Charakter an sich muss sich einfach weiterentwickeln und aufhören, dieses Kind zu sein. Also sie wirkt wie ein Kind halt einfach, das nicht so richtig weiß, wo sie hin will. Diesen überdimensionierter Fan, der einfach jetzt sich freut, in der WWE zu sein, aber halt irgendwie auch nicht vorwärts und nicht rückwärts gehen kann. Und das finde ich so ein bisschen schade.
Das ist ja auch super nervig, auch in der Promo
Ach,
davor
hör mir
gewesen, wo er
auf.
dann gesagt hat, so, weißt du, so, ja, und ich habe ja meine Sachen gelernt, hier Hardcore-Style und so, weil ich habe ja Tommy Dreamer in der ECW als Kind gesehen und jetzt werde ich das umsetzen und so. Boah, ey, also entschuldige mal.
Da kann sich jeder Fan aus dem Rang reinstellen dann im Endeffekt.
Ich wollte es gerade sagen, so, ich habe auch mein Leben lang Wrestling geschaut, also das kann ja nicht das Gimmick sein, also das funktioniert halt nicht mehr und der Kampf war halt eben auch entsprechend, also, de facto war es ein Squash, das muss man mal ganz klar so sagen. Ne? Das war ein 5-Minuten-Match, wo Bailey ihre 2 Hope-Spots bekommen hat draußen. Also sprich, diesen Side-Suplex hat sie gezeigt. Im Ring durfte sie nochmal ihren Belly-to-Belly zeigen. Aber ansonsten hat ja Bailey keinerlei Offense gehabt. Und ich finde, Alexa Bliss braucht einen neuen Finishing-Move, finde ich. Weil dieser DDT, den sie da am Ende zeigte, ist zwar cool, aber der war halt so ohne Aufbau und DDTs haben wir leider so in der jüngeren Vergangenheit sehr an Bedeutung verloren und mich hat es halt gewundert, dass der Kampf da schon vorbei war. Oder Ulrich, wie hast du das Ende gesehen?
Ich find's lustig. Ich finde diesen DDT gerade gut, weil okay. Eben das kein so, es ist ein Move, der ist jetzt nichts Extravagantes, aber ich kann ihn abnehmen, dass er eine Wirkung hat, wenn man eben nicht zu sehr spammt, wo es anderswo passiert die ganze Zeit, dem man auch so einer zierlichen Person einigermaßen abnimmt. Und der hat ja im letzten Match war der ja sehr effizient. Und diesmal hat er halt auch wieder gewirkt. Ich finde es gar nicht uncool, dass man ihr nicht irgendeinen komplexen irgendwas aufdrückt und sagt, jetzt, dann, damit man halt, denn die ist klein, die kann jetzt dreimal in der Luft rumfliegen, oder halt daneben fallen, wie jetzt The Rock mit seinem Elbow und weiß der Henker was. Oder sonst solche Dinger, da habe ich mich ja schon öfter drüber mokiert, diese extrem aufgesetzten Kult-Moves, die aber halt einfach. Suspension of Disbelief ist so schön heißt, super schwer machen, wenn man nicht großer Fan ist. Also das fand ich.
Dein DDT ist prinzipiell ein cooler Move, aber ich finde, man hat ihn halt irgendwie. Also vielleicht, man baut ihn jetzt ja gerade auf, aber.
Das könnte man. Ja, das kann man sicher sehen. Also ich finde, das Match an sich war nicht gut, aber es hat. Ich finde die Konsequenz, wie sie es durchgezogen haben, dieses. Ganz klare, Alexa ist einfach die viel bessere und Bailey ist eine Versagerin. Das ist er faktisch, aktuell. Das haben sie konsequent durchgezogen. Ich habe nicht begriffen, was mich wieder ein bisschen gestört hat, war das mehrfache darauf hinweisen, die erste, die den Kendo-Stick rotholt, darf ihn legal einsetzen. Und in dem Moment, wo sie mal einen Finger dran gehabt hat, darf die andere also offensichtlich auch, weil ja dann die Einzige, die damit um sich geschlagen hat, war ja letzten Endes wieder Alexa, die ihn aber ja eben nicht runtergeholt hat. Wieso durfte sie den jetzt also quasi auch legal einsetzen? Das hat mir keiner erklärt. Das finde ich schon wieder doof. Ich kann mir jetzt zwar denken, dass es vielleicht so ist, weil sobald er mal im Match drin ist, dann derjenige, der dann halt, also, man müsste, dann sagt halt, der Erste, der ihn holt, darf damit anfangen, dann ist das Ganze gegessen, aber nein, es hieß, derjenige, der ihn holt, darf ihn legal einsetzen. Also das fand ich prinzipiell ganz gut, das Match war sehr kurz, war an sich außerdem, Bailey kriegt auf die Fresse, also, oder auf den Buckel halt in dem Fall eher, war nicht viel drin, aber ich fand die Konsequenz eben, und hier gewinnt eindeutig Alexa, und Alexa ist die Größte, ist die Goddess, wie der Curry so schön sagt. Was mich hinten nach, was aber noch bezeichnender für mich ein bisschen war, im Raw Talk wieder, haben sie dann auch bei Sasha Banks mal kurz gefragt, was sie denn dazu sagt, dass ihre Freundin quasi so jetzt abgelost hat. Und da kam aus oder aus, ja, mir fällt dazu jetzt eigentlich auch nichts mehr ein, sinngemäß. Also die mal anvisierte Fehde, dass man Sasha Banks turnt und gegen Bailey fährt, das kann ich vergessen. Das können sie jetzt nicht bringen. Das brauchen sie nicht, dann mach halt Sasha Banks gegen Alexa Bliss von mir aus. Das kann ja auch funktionieren, wieso nicht? Ich meine, aber
Bailey muss stärker werden.
Also Bailey ist momentan. Ich weiß auch nicht, mit wem sie es koppeln sollten. Irgendwie, dass sie quasi eine Mentorschaft mit Mickey James eingeht, wäre vielleicht gar nicht mal so doof, wenn sie das Ganze nicht schon mal mit Alexa Bliss so semi-mäßig gemacht hätten bei SmackDown. Weil dann hätte nämlich die gute Mickey auch was zu tun. Aber also ich habe keinen Schimmer und ich finde, es war faszinierend für mich. Es war kein gutes Match, aber es war interessant. Zu sehen, wie die Konsequenz, mit der das durchgezogen wurde, ob es jetzt nur so ein Einsehen war, wir haben Bailey ruiniert und dann ziehen wir es jetzt wenigstens konsequent durch oder ob es mehr so unfreiwillig war, aber es war auf jeden Fall interessant.
Ja, also da waren auch so ein paar Punkte für mich drin, die auch mich so ein bisschen genervt haben. Also da gab es auch den einen Punkt, wo Alexa irgendwie auf hochklettern wollte, um sich den Candlestick zu holen und dann schon auf dem mittleren Seil schon den Arm ausgestreckt hat. So, oh, komme ich schon dran? So, nein, du bist 1,50.
Ja, ich bin so klein und das muss ich jetzt noch dreimal mehr zeigen. Und
ja, und vor eben, allem, das fand ich so ein bisschen albern.
Sie wäre ja doch hingekommen, wenn sie oben steht und sich streckt und nur kurz hüpft. So hoch hing das Ding auch oder nicht? Sonst wäre es ja auch völlig schwachsinnig, wenn man es so hinhängt, dass man sagt, die 10 cm kleinere kommt einfach nicht hin. Dann kann man es auch gleich lassen. Also es war alles ein bisschen lalli.
Es war kein wirklich guter Kampf und eigentlich bleibt daraus nur zurück, dass ja Bailey deutlich verloren hat, dass eigentlich der Bailey-Charakter erstmal jetzt neu aufgebaut werden muss und ja, dass Alexa Bliss halt die Beste ist. So.
Wobei mir auch einfällt, bei Raw gibt es ja eigentlich noch viel mehr Frauen. Emma hängt ja auch noch rum und Dana Brooke gibt es ja auch noch.
Wenn sie wieder fit ist. Ich hoffe, dass man Emma und Dana Brooke dann wieder zusammensteckt in irgendeiner Form.
Das haben sie ja angeteased und dann eigentlich ja eben nett, was auch so blöd war. Aber also wenn die alle mal fit sind, dann wird es noch bitterer. Dann haben sie echt viel zu viele, die alle nichts zu tun haben.
Ja, das stimmt schon. Aber viel zu viele, die nichts zu tun haben, das passt auch ganz gut zur Tag Team Division. WWE Raw Tag Team Championship zwischen den Hardys und Cesaro und Sheamus war dann der nächste Kampf und der fand in einem Steel Cage statt. Und ich habe es gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, dieser Kampf hatte für mich zwei Hälften. Die erste Hälfte bestand daraus, dass es da so ein bisschen, da ist wirklich gerumpelt irgendwie so zwischen den beiden Teams, da wurde halt so jeder bearbeitet jeden und es war aber auch ein bisschen chaotisch. Und dann eben begann diese Fluchtphase, nenne ich es jetzt einfach mal, wo dann ständig jemand versucht hat, irgendwie rauszukommen. Und wo man dann aber schon gemerkt hat, so, okay, diese Stipulation mit, man kann nur per Flucht gewinnen, hindert eben auch die Wrestler so ein bisschen und schränkt halt eben so ein bisschen das gesamte Geschehen ein. Für mich hat es trotzdem noch funktioniert und ich habe da auch ein bisschen mitgefiebert, weil da eben auch ein paar kreative Spots dazwischen waren. Also das heißt, für mich hat der Kampf ganz gut funktioniert. Ich glaube, auch für andere glaube ich nicht so gut. Flo, wie war das bei dir?
Ich fand den super langweilig. Ich fand den super, super langweilig. Ich sehe auch gerade hier, dass der 15 Minuten ging und für mich war das Ding gefühlt 30 Minuten. Also das war so ein langweiliger Kampf stellenweise. Weil ich weiß nicht, woran es lag, aber irgendwie fand ich die Schläge teilweise, wo dann Cesaro und Sheamus hinter die
Seile?
Genau, hinter die Ringseile gepackt wurden, um gegen die Wand geklatscht zu werden oder gegen den Draht, fand ich so irgendwie voll an, hat irgendwie überhaupt keinen Impact für mich gehabt. Und
ja,
teilweise sind sie halt, ist halt auch wieder so dieses unlogische Handeln, dieses, oh, hey, da ist die Tür offen, die liegen alle rum, aber ich kletter doch lieber die Wand hoch. Und das finde ich halt so, weißt du, ich weiß, wenn man es zum Beispiel wie bei einigen Matches auch gemacht hätte, wo man einfach die Tür abgeschlossen hätte, dann, wenn das gewesen wäre, dann hätte das so viel besser funktioniert teilweise, weil, ey, komm ganz ehrlich, ich fand den super langweilig, ich fand es auch irgendwie komisch, dass halt die Erklärung auch war, dass ihr müsst mir jetzt helfen, dass wenn du aus dem Käfig raus bist und wieder reinkommst, dass du dann wieder im Match drin bist. Ich weiß nicht, ob das,
genau.
War das schon immer so?
Ich habe keine Ahnung, das habe ich mir ehrlich gesagt auch gefragt.
Das war aber ein bisschen merkwürdig. Das war aber eigentlich ein bisschen, das ist wenigstens einigermaßen logisch noch, sage ich mal. Bei dem ganzen Quatsch, den da die Stipulation verursacht hat, dass er, wenn jemand wieder einsteigt, dass er quasi seinen Vorteil aufgibt, finde ich konsequent und korrekt. Das muss ich schon sagen, das finde ich richtig.
Okay, wenn es noch nie so gewesen wäre oder sowas, fände ich es nämlich ein bisschen komisch, weil dann hättest du nämlich sagen können, okay, dann hätten sie nämlich gewonnen, weil Jeff war schon draußen und Matt ist ja dann rausgelaufen, bevor die anderen zwei runtergesprungen sind, beispielsweise. Ja, teilweise fand ich die Spots irgendwie sehr komisch. Natürlich muss Jeff irgendwo oben runterspringen. Ich glaube, der steht auch morgens auf, um irgendwie aus dem Bett runterzuspringen rückwärts, weil anders kann der nicht leben.
Der hat auch ein Hochbett.
Deswegen. Ja, genau, der hat ein Hochbett und macht immer die Swantonbomb oben runter. Also, nee, war auf jeden Fall besser als einige Matches davor an dem Abend, aber ansonsten fand ich das relativ langweilig. Ich fand es nur sehr interessant, dass jetzt der Titel gewechselt ist und du am Ende tatsächlich nicht gesehen hast, dass Matt und Jeff, die haben sich ja so ein bisschen nochmal eingeschworen, hat man gesehen, oder die haben sich ja nicht irgendwie angemacht deswegen, und dass da das Broken-Gimmick, das ja irgendwann ausbrechen sollte, dann noch nicht angedeutet worden ist. Das finde ich ganz gut, weil das bedeutet auch wieder, dass man die Hardy Boys wieder trennt oder trennen würde, und von dem her sollen die auf jeden Fall noch ein bisschen um den Titel fäden, weil ich mag Cesaro und Sheamus sehr gerne, da hatten wir es ja schon früher sehr oft drüber, nach diesem Bar-Brawl fand ich das super cool von den beiden. Und ich mag die auch ganz gerne, nur ich hätte gerne die Hardy Boys, ich mag die, ich gucke die gerne an, aber das Match war halt super langweilig in meinen Augen.
Okay. Ulrich, wie siehst du das?
Ja, also ich bin von dem Match, ich weiß nicht, ich finde das beste Match war der Titelwechsel, weil die Hardys mir nicht mehr so viel geben. Ich sind halt ein Nostalgie-Act aus einer Zeit, wo ich nicht so intensiv zugeschaut habe. Das ganze Broken-Gedöns kenne ich nur vom Lesen her, weil ich halt TNA nicht beachtet habe. Wenn es jetzt mal kommen sollte, interessiert es mich mehr natürlich. Ich auch hier, natürlich auch. Sheamus und Cesaro sind einfach gut. Jetzt als Heels tun sie mir auch nicht weh. Aber ich finde eben, die Stipulation war total Banane, weil die quasi voraussetzt, um zu funktionieren, müssen alle blöd sein. Also es gab mal auch einen Moment auch, Jeff ist draußen und die Tür ist offen und Sheamus und Matt versucht, Sheamus dran zu hindern, rauszugehen, sinngemäß. Und ich denke mal, warum? Wenn ihr jetzt beide einen Ausfall habt, hast du gewonnen, weil dein Bruder ist schon draußen. Also dieses typische, nein, ich muss verhindern, dass jetzt von Sheamus und Cesaro, dass die irgendwie rauskommen. Warum? Die wiederum hätten einfach, hau ihn einmal um und geh dann die Türen aus. Bis Jeff oben wieder reinsteigt, das dauert ja ewig so ungefähr. Also dieses Gimmick, dann hat mich gestört auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die letzten 1000 Cage-Matches, die ich gesehen habe, waren alle Hell in the Cell-Matches scheinbar, weil mir der Käfig so komisch vorkam. Diesmal so klein und so dichtmaschig, was natürlich das Ganze vom Visuellen, auch hier wieder die Datenkompression, hilft natürlich nicht weiter, wenn sowas passiert.
Das stimmt, das fand ich auch. Ja.
Und halt auch, dass der Käfig so elastisch ist, das ist so ungewohnt. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Normalerweise, wenn jemand gegen die Käfigwand geklatscht wird, dann ist der Käfig wackelt, beult sich normalerweise nicht so aus. Also es war alles ein bisschen Wischiwaschi-Lallitum auch. Und jetzt frage ich mich eigentlich auch gerade ein bisschen, wie es weitergeht, weil alle interessanten Tag-Teams, die irgendwie titelwürdig wären, sind eigentlich alles Heels.
Ja, das wird auch eine lustige Geschichte werden, wie es halt weitergeht. Ne? Also man hat das Gefühl, dass gerade Enzo und Big Cass, da ist man ja gerade in so einer Zwischenphase, wo man nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Eventuell ja sogar ein Split. Man weiß es ja nicht so genau. Ne?
Also ich habe das Gefühl, es ist zu mir zu unsubtil, dass sie auf Revival gepolt werden, weil eigentlich Revival eher in das Titelmatch rennen nein müssten, aber das wiederum macht ja keinen Sinn, wenn die Titelträger Heels sind.
Wobei Revival ja auch immer so ein Mittelding waren. Ich fand, die Revival waren ja nie so klassisch Heel. Also meiner Ansicht nach. Ich finde, die kann man auch einfach so als Revival sind halt Revival und müssen nicht in so eine klassische Ecke geschoben werden. Aber da muss man mal abwarten. Aber das stimmt schon. Also grundsätzlich ist halt die Tag-Team-Division, die haben eigentlich genug Personal, aber die ist halt eben von der Konstellation her ist halt eben nicht ausgeglichen. Und dadurch ist es halt schwierig. Ich glaube halt ganz im Ernst, dass das jetzt so noch ein bisschen weitergehen wird und dass man vielleicht noch ein drittes Team damit reinschmeißen wird. So, und dann mal guckt, dass man vielleicht beim SummerSlam 3-Way hat und so oder sonst irgendwas. Also das ist so meine leichte Vermutung. Und ja, also ich fand den Kampf nicht ganz so schlimm, glaube ich, wie ihr das seht. Ich fand ihn da eigentlich ganz unterhaltsam. Also ich fand diese erste Phase, da stimme ich Flo zu, fand ich halt auch relativ chaotisch und auch irgendwie da fehlte Impact. Dann waren aber auch ein paar Aktionen drin, die ich halt ganz cool fand. Es gab ja auch so Superplex und sowas, was war vom Top Rope und sowas. Das fand ich halt alles irgendwie ganz nett. Und auch diese Poetry in Motion dann in den Käfig fand ich auch ganz nett. Aber irgendwie gegen Ende hat man halt schon gemerkt, dass was ihr jetzt beide gerade angekreidet habt, dass irgendwie ja, so richtig logisch war das halt eben nicht. Und ich habe versucht, tatsächlich in diesem Kampf meinen Kopf auszuschalten und mich so ein bisschen, darauf einzulassen, was da passiert, dann fand ich es leidlich unterhaltsam. Wenn ich aber drüber nachdenke, dann wird es immer schlimmer. So, das gibt es ja häufiger beim Wrestling, dass man es im ersten Moment eigentlich ganz gut findet und sobald man dann tiefergehende Gedanken daran verschwendet, dann macht es irgendwie keinen Sinn mehr und so ist dieser Kampf halt auch gelaufen. Am Ende vom Tag ändert nichts daran. Wir haben neue Tag Team Champions und das freut mich. Also ich mag Cesaro und Sheamus echt gern und freue mich da, dass vor allem Cesaro den Titel wieder geholt hat und bin jetzt mal gespannt, wie es da weitergeht, weil ich finde auch, dass diese Fehde langsam so ein bisschen an Tempo verliert und wie Ulrich gerade auch gesagt hat, ich finde auch, dass die Hardys so langsam auch ihre Faszination schon wieder verlieren. So, also diese Nostalgiegeschichte ist halt gut und schön, aber die müssen sich jetzt auch mal wieder so ein bisschen, die müssen mal wieder sich entwickeln in irgendeine Richtung. Das fehlt halt derzeit. Ja, genauso wie bei den Cruiserweights eigentlich auch. Also der nächste Kampf ist dann das Match um die WWE Cruiserweight Championship, ein Submission-Match zwischen Neville und Austin Aries. Und da gehen auch die Meinungen sehr auseinander. Also bei mir war das Problem, ich bin wirklich müde bei dem Kampf geworden. Das, obwohl es irgendwie morgens 11 Uhr war und ich eigentlich gestern relativ zeitig im Bett war. Ich fand den Kampf jetzt nicht technisch nicht schlecht und alles, aber irgendwie haben die mich halt nicht in ihren Bann gezogen. Und da waren auch viele Aspekte mit dieser Submission-Regel und mit dem Bearbeiten der Körperteile, die halt auch für mich nicht konsequent umgesetzt worden sind. Zum Beispiel im Vorfeld wurde Austin Aries Knie die ganze Zeit bearbeitet, dann war es auf einmal angeschlagen, dann wurde das auch weiter von Neville bearbeitet, dann wurde es vergessen, dann war es auf einmal der Arm und dann auf einmal soll es fast eine Disqualifikation geben in einem Match ohne Disqualifikation. Ich fand das alles sehr, sehr merkwürdig. Oh, also
mit übrigens Knie, um hier nochmal kurz, das war doch im Ambrose Mismatch mit dem, ja, mit dem Knie auch und dann macht ein Figure Four Leglock Ambrose, ja, beide, wo sein Knie kaputt ist. Also, ja, weil der eine hatte ja kein kaputtes Knie zu dem Zeitpunkt und der andere schon und der macht's dann und dann das regt mich auch auf. Sowas ist unnötig, braucht's nicht. Und wirkt halt einfach, zieht einen komplett raus. Mein Knie ist kaputt, aber ich mache den Aufgabegriff, wo das Knie belastet wird. Genau. Und hinten nach
humpel ich nicht mal. Mein Knie ist kaputt.
Und hinten nach bin ich nicht mal wenigstens nachwirkend, aber egal. Nee, also ja, Cruiserweights.
Ja, das war wie, wenn du gerade schon hier am Abgehen bist, Ulrich, dann wie fandest du denn den Kampf hier?
Es ist leider furchtbar banal, aber in Cruiserweights hätte ich gerne sowas wie Dynamik drin und das ist halt bei einem Submission-Match automatisch schon mal nicht gegeben und vor allem die Menschen hatten mir zum Beispiel in der Pre-Show bei WrestleMania, das Match war so viel besser, so viel flotter, interessanter, besser.
Flüssiger auch, ja. Oder? Also flüssiger, würde ich sagen.
Ich auch hier, mich hat sehr geärgert, dass es mag regelkonform sein, aber irgendwo dieser, ein Profi wie Austin Aries vergisst, dass er außerhalb des Rings nicht gewinnen kann mit dem Submission Hold, was? Und das ist mir einfach zu doof gewesen. Und dann, also das, ob der Schluss jetzt komplett so geplant war oder doch irgendwie ein bisschen verbockt, da bin ich auch nicht so ganz schlüssig, den Red Arrow auf den Rücken. Das hat irgendwie ein bisschen komisch gewirkt, aber da war es dann auch schon geil. Es hat
geklatscht auf jeden Fall.
Ja, es hat auf jeden Fall. Und wieso dann Austin Aries ausschaut, als ob er jetzt wie er da grinst, das muss ich auch nicht kapieren.
Aber das habe ich auch nicht verstanden, so als wenn er gerade irgendwie sich einen Pilz reingepfiffen hätte oder sonst irgendwas.
Morgen geht's weiter so quasi. Also ich glaube, mir wäre es wirklich lieber gewesen, wenn jetzt hier TJP rausgerannt wäre und irgendwie eine Interference gefahren hätte und dadurch Neville nochmal gewonnen hätte. Das wäre zwar auch nichts Neues, aber es hätte zumindest noch ein bisschen was gehabt. Ich fand das ganze Match irgendwo, es beraubt dieser zwei Leute sehr viel ihrer Stärken, auch wenn Neville wenigstens einen Highfly-Moment reingebracht hat am Schluss. Aber es war einfach irgendwie, es war halt da und dann war es vorbei und im Endeffekt, ja.
Ja, es war aber auch relativ lang, ne? Also mich hat es halt wirklich so ein bisschen eingeschläfert. Der Kampf hatte halt einfach seine Länge und wie ich gerade gesagt habe, also das war 11 Uhr morgens, als ich das Ding geguckt habe und hatte auch gut geschlafen und hatte einen Kaffee getrunken. Also ich war jetzt nicht komplett im Delirium. Und ich habe echt gemerkt, also okay, ich musste wirklich ankämpfen, dass ich nicht einschlafe.
Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, es ist zu langsam und zu methodisch, kaum Dynamik und was mich auch inzwischen, dieses Verletzungsgedöns. Jedes zweite Match, oh Gott, jemand hat jetzt eine Verletzung. Das ist mir momentan ein bisschen zu viel wieder. Gefühlt in jedem zweiten Match mindestens, jetzt hat er ein kaputtes Knie oder kaputte Schulter oder irgendwas. Das ist so viel auf einmal, das ist einfach,
Es ist halt auch ein bisschen ideenlos einfach, ne? Wenn du im Vorfeld irgendwie eine Verletzung mit einbaust, das ist, glaube ich, auch wie du sagst, ne? Also wenn man das mal macht, ist das vollkommen in Ordnung, wenn man es aber jetzt zu viel macht, also man erinnert sich ja noch an Roman Reigns und seine internen Verletzungen, ne? Seine inneren Verletzungen, die ja auch nochmal aufgegriffen worden sind, wo ich mir denke, so Alter, also komm jetzt, ne? Das wollte mir doch jetzt nicht immer noch verkaufen. Das nervt halt irgendwann einfach. Und in diesem Kampf war es einfach auch so, dass das halt alles nicht konsequent umgesetzt worden ist. Ne? Dann auf der einen Seite, dann war Austin Aries halt eben am Knie verletzt, dann plötzlich nicht mehr. Dann auch, man muss ja auch mal sagen, auch für die Last Chancery brauchst du eigentlich ein gut funktionierendes Knie, damit du die Brücke halten kannst. Wurde auch nicht irgendwie eingebaut. Dann auf einmal war es der Arm. Ich fand das alles merkwürdig. Der Kampf war technisch okay, das muss man ganz klar sagen. Aber er war halt irgendwie vom Aufbau her nicht ganz rund. Flo, wie siehst du das? Abschließendes Urteil.
Wie ihr tatsächlich. Ich bin kein so Fan von Submission-Matches, es sei denn, sie finden auf einem Auto statt. aber nee, also ich mag Neville, ich bin großer Neville-Fan, ich finde seinen Finisher ist großartig, aber der Kampf ist halt, wie Ulrich schon sagte, und da möchte ich mich auch anschließen und auch nichts mehr großartig darüber sagen, das Match bei WrestleMania war wesentlich besser.
Ja, es war so ein bisschen schade einfach. Ne? Ich habe ja gehofft, dass die beiden dann Showstealer raushauen im Vorschau-Podcast. Ich habe ohnehin so ziemlich, glaube ich, bei jedem Match falsch gelegen, was auf dieser Card war.
Ja, ich nicht. Ja.
Ja, du kriegst das Headlock-Krönchen beim nächsten Mal aufgesetzt.
Ja, also das hat dem ganzen Gesamteindruck bei mir natürlich deutlich geholfen, dass die Sachen auch mal so hinausgehen, dass, wie ich sie für sinnvoll und gut erachte. Aber
das ist ja der Event kriegt auf jeden Fall 5 Sterne vom Ulrich, allein weil Ulrich die ganze Zeit immer richtig getippt hat.
Ich glaube, eins habe ich auch falsch, aber die Signifikanten hat es gestimmt.
Ich glaube, ich habe alles falsch getippt diesmal. Aber es ist, ich habe ja gedacht, ich kann nur NXT tippen. NXT tippe ich meistens zu 100% richtig und WWE und so, also die Main Roster, die tippe ich immer komplett falsch. Also,
okay, dann muss ich dazu sagen, dass ich mache ja eigentlich nie Tipps davor, es sei denn, ich bin halt in einem Podcast zur Vorschau dabei. Aber ich muss sagen, als ich die Card gesehen habe, wer halt im Main Event steht, habe ich mir tatsächlich echt ausgedacht, dass vom der Typ oder die Person, die halt auch gewinnt, tatsächlich auch durchaus Sinn gemacht. Und die hat ja dann auch gewonnen tatsächlich, weil ich finde, jetzt hast du halt einfach diese zwei massigen Menschen aufeinander prallen. Von dem her habe ich da im Vorfeld auch schon richtig gelegen, auch wenn ihr das nie mitbekommen habt.
Ja, aber dann lass uns doch gleich zum nächsten Match springen. Ich glaube, dass das Cruiserweight-Title-Match insgesamt so ein bisschen eine Enttäuschung, glaube ich, für alle war. Kommt, glaube ich, ganz gut raus. Aber zum Glück hat dann eigentlich der Main-Event, finde ich, vieles rausgerissen, weil der war sehr unterhaltsam und sehr gut gemacht und ging fast eine halbe Stunde, das muss man auch mal sagen. Der ging fast eine halbe Stunde, war sehr lang und, wie ich fand, zu keiner Sekunde langweilig. Also da hatten wir dann den, Achtung, langer Titel, Number One Contenders Fatal 5-Way Extreme Rules Match zwischen Samoa Joe, Bray Wyatt, Finn Balor, Roman Reigns und Seth Rollins. Mhm. So, also sprich, der Sieger aus diesem Match trifft bei Great Balls of Fire, immer noch der geilste Pay-Per-View-Name aller Zeiten, trifft da auf Brock Lesnar und darf sich da verhauen lassen. Und am Ende ist es dann für mich überraschend, Samoa Joe geworden, der dann meinen Tipp übrigens, Finn Balor, dann zur Aufgabe gebracht hat. Aber als diese Finishing-Sequenz kam, da musste ich schon lachen und hab gedacht so, ach ja, okay, ja, Ulrich hat recht gehabt, verdammt.
Ich finde, es ist einfach nur konsequent und eigentlich gehen aus diesem Match alle Leute besser raus, wie sie reinkommen sind, hätte ich jetzt gesagt. Oder zumindest nicht geschafft. Es hat keinem wehgetan und ein paar gehen besser davon raus.
Absolut.
Das stimmt. Das war auch echt ein clever aufgebautes Match, muss man sagen. Du hattest erstmal diese Phase, wo die beiden dicken, großen Heels halt eben da aufgeräumt haben mit Samoa Joe Bray Wyatt, wo die beiden einfach da konsequent einfach alles vermöbelt haben, was nicht und nagelfest war. Warum die beiden jetzt für eine Treppe wirklich dann zwei Leute brauchen, fand ich ein bisschen albern, aber hey, geschenkt. Ansonsten war das eine gute erste Phase und danach war dann ja irgendwann das wilde Chaos. Flo, was hat dir da besonders gut am Match gefallen?
Ich fand es ziemlich stark, wie krass Bray Wyatt teilweise im Mittelpunkt stand. Ich glaube, Bray Wyatt war von den ganzen Akteuren die häufigste Zeit im Ring gestanden tatsächlich. Oder halt im Mittelpunkt.
Das kann sein, ja.
Der fand ich ziemlich gut, weil er eigentlich von allen irgendwie so ein bisschen rausfällt, weil du hast halt einfach Finn Balor, den ersten Typen, der den Universal-Title getragen hat. Du hast halt Samoa Joe, der extrem lange, sehr stark in NXT unterwegs gewesen ist. Du hast halt Roman Reigns und Seth Rollins, Typen, die halt vorher schon die Heavyweight-Championship gehalten haben. Ziemlich, ziemlich cooles Matchup und da fand ich es ziemlich cool, dass Bray Wyatt da einfach gleichwertig inkludiert wurde und nicht irgendwie außen vor gelassen wurde ein Stück weit, wie ich so ein bisschen die Befürchtung hatte. Und ich fand es sehr ziemlich cool, dass jeder seinen Spot hatte, was ja natürlich eigentlich bei einem Mehr- oder Mehr-Personen-Match immer eigentlich der Fall ist, dass jeder so seinen Spot bekommt. Die einzige Sache tatsächlich, die mich so ein bisschen gestört hat, war, dass das Ende so krass abrupt war. Es war wirklich so richtig, richtig schnell. Ihr müsst mir helfen, wie das jetzt am Ende nochmal abgelaufen ist, weil ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, es ist ein Finisher angesetzt wurde, dann wurde der verhindert, dann kam der nächste und dann ist, glaube ich, hier Finn Balor einfach irgendwie rausgerollt und dann halt kam da plötzlich Samoa.
Finn Balor hatte seinen Finisher quasi angesetzt und wollte gerade zum Pin ansetzen
und dann von
Samoa Joe quasi am Pin gehindert worden, indem er in den Coquina Clutch worden ist.
Genau.
Ich fand das eigentlich ganz gut, also weil, wie du einer von euch beiden gerade gesagt hat, es ist eigentlich keiner geschwächt aus diesem Kampf hervorgegangen, also irgendwie hat jeder seine Position gehabt, du hattest auch, also wirklich auch ein paar coole Spots zum Ende hin, wo du halt wirklich gemerkt hast, so okay, jetzt gehen wir gerade in die Schlussphase, also dieser Spear von Roman Reigns dann draußen durch die Barrikade mit Finn Balor und Samoa Joe dann, das war schon cool und dann eben noch dieser Splash von Seth Rollins auf Bray Wyatt durch das Kommentatorenpult, wo ich echt dachte, so, oh, da hat sie sich aber auch, glaube ich, ganz gut das Knie angeschlagen, so sah es zumindest aus.
Ja, der Tisch ging auch nicht so schnell kaputt, sie gehen letzter Zeit öfters nicht so ganz schnell kaputt, hat man den Eindruck.
Ja, das sah so aus, als wäre der einfach, also quasi mit dem Knie auf der Kante gelandet oder mit dem Schienbein oder sonst irgendwas. Und das, glaube ich, hat sehr wehgetan. Also ich glaube nicht, dass was kaputt ist, aber einen dicken blauen Fleck wird er da auf jeden Fall haben. Ulrich, wie siehst du den Kampf hier an sich?
Ich fand den sehr unterhaltsam. Er hat hat eigentlich keine Längen gehabt. Er hat jeden auch, jetzt im Nachhinein fällt mir nicht mehr so ganz genau ein, was Rollins Großartiges gemacht hat, außer das mit dem Tisch. Aber ich finde, also, dass Wyatt eine Rolle spielt, aber keine entscheidende, finde ich gut, weil er für mich einfach nach wie vor kein Charakter ist, der funktioniert als zentraler Fokus, weil sei es, weil er zu seltsam ist oder weil sie ihn schlecht gebuckt haben, wie auch immer, aber so als Chaos-Element mit ein bisschen Verwüstungskraft, deren Einfluss nimmt, passt er gut. Ich finde, Rollins hat was machen dürfen, auch wenn er letzten Endes nicht gewonnen hat, weil wenn er gewonnen hätte, da, ich glaube, bei dem hätte ich mich am meisten gewundert fast, weil ich den Punkt nicht sehe gerade. Reigns ist halt Reigns, ist dabei, hat ordentlich austeilt, hat auch was eingesteckt. Der hat einen Leerlauf, bis Braun wiederkommt, aber dafür haben sie einen guten Eyebout. Ich finde, dass Finn Balor sehr gut gestärkt wurde, weil er hat ja auch nicht aufgegeben, er ist ja ohnmächtig geworden. Er hat nichts submitted, das ist schon mal wieder ganz wichtig. Deswegen hat zwar verloren, aber nicht, weil er ein Wussi war, sondern weil es halt nicht anders ging gegen die Naturgewalt. Und ich habe ja gesagt, ich finde nicht, dass man ihn jetzt gegen Brock fahren sollte, auch wenn jemand bei Twitter was gemeint hat, dann kommt er halt als Dämon daher und dann wird es eine Begegnung. Das kann man immer noch machen, nur jetzt käme das zu schnell. Ich finde, dass Baylor jetzt noch mehr aufgebaut werden und das hat in dem Match gut aufgebaut. Und ich finde, dass Samoa Joe der konsequente Sieger ist, weil der ist ein Tier. Das ist ein Monster, ist der Einzige, der im Ring, wenn er mit Brock drin steht, wo man glauben würde, stand jetzt, dass er auch wirklich nicht nur wegen dem Booking da eine Chance hätte. Und selbst wenn er zwangsläufig verlieren wird, solange es das Match nicht zum Squash machen, einem sinnfreien, wenn sie ihm also ein bisschen was geben gegen Brock, dann schadet es ihm auch einfach nicht, weil er noch zu frisch im Main-Roster ist und trotzdem zu wuchtig, dass er jetzt quasi, wenn es jetzt ein Kampf der Titanen gegeneinander wird und der ein bisschen mitspielen darf, dann schadet es weder ihm noch Brock, sondern baut beide noch weiter auf. Und deswegen, ja, finde ich, ist das die konsequente und richtige Entscheidung, dass er das gewonnen hat. Und die Art und Weise, wie er es gewonnen hat, war halt auch klug. War jetzt nicht ein Monster-Move, ich hau alle zu Brei, sondern ich habe hier meinen vernichtenden Aufgabegriff, wo ich die Leute einfach außen, also zum Schlummern schicke. Also ich fand, ja, also es war ein wirklich gutes Match und das hat auch nochmal sehr viel geholfen.
Da gab es übrigens einen Spot, den ich ziemlich krass fand. Ich weiß nicht, ob das gut gespielt war oder ob man das von der Kamera nicht so gut gesehen hat. Da gab es eine Sequenz, wo Finn Balor zur Hardkamera hin an dem Seil oder am Ringseil entlang geschlittert ist und dann Roman Reigns einen Kick ins Gesicht verpasst hat. Und es sah so aus im ersten Moment, als ob er ihn richtig ordentlich mitgenommen hat, weil der lag am Boden, hat sich irgendwie so den Kopf gehalten, als ob er erstmal gucken muss, ob er irgendwie bluten würde oder sowas.
Der hat auch ein bisschen geblutet. Also Reigns hat ein bisschen geblutet, aber ich glaube, das war nicht aus dem Move, sondern aus irgendwas anderes am Schluss dann hier.
Also, könnte es sein. Der hat aber auf jeden Fall guten Kopf kassiert,
weil das war dann ziemlich übel aus. Am Apron, wo er den Fuß reinkriegt. Also es war auch, es war ordentlich wuchtig, hat es gewirkt, alles. Mhm. Ich meine, das war schon, das war ein wirklich gutes Match. Hätte ich so vorher, glaube ich, in der Form nicht so gut erwartet, aber es war richtig toll.
Ja. Ja, es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und wie gesagt, trotz der Länge, die dieser Kampf hatte, gab es halt eben keine Längen, um es einfach mal so zu sehen. Also da gab es gute Phasen und du hast gemerkt, dass alle fünf Akteure da wirklich sehr, sehr hart gearbeitet haben und am Ende ist es wirklich so, wie Ulrich gerade gesagt hat, es macht halt irgendwie da schon Sinn, dass man Samoa Joe jetzt da reinsteckt, weil sind wir ehrlich, also bei Great Balls of Fire ist es ja auch echt nur ein Übergangsgegner, ne? Und mit Samoa Joe kannst du halt eben da reinstecken, kannst jetzt sagen, er hat diesen einen großen Sieg eingefahren. Ich hoffe, dass das Match zwischen Brock und Joe, einen Brock erfährt, der ein bisschen Bock hat. Ein Brock, der Bock hat. Und dann kann das nämlich auch eine interessante Auseinandersetzung werden. Ich hoffe halt nicht, dass das einfach nur 5 Minuten Suplex City wird und dann ist der Titel verteidigt und wir sehen Brock das nächste Mal beim SummerSlam wieder. Das hoffe ich halt eben nicht.
Ich könnte mir auch denken, es ist halt schwer zu wissen, weil wer begreift Brock schon wirklich so ungefähr, dass der sich halt bei so einem Gegner, der ihm halt eben auch physisch einigermaßen entspricht oder ebenbürtiger wirkt, wie jetzt irgend so, ich meine, ein Finn Balor ist halt einfach ein Spelter im Verhältnis. Das muss man halt
ein was?
Das haben wir schon mal gehabt. Grischbel habe ich gesagt. Das
war, Grischbel war schon,
halt ein ist halt einfach ein bisschen unterbemuskelt im Verhältnis zu einem Brock, finde ich. Dass es einfach nicht legitim wirkt, dass er dem mit Gewalt beikommen könnte. Bei einem Samoa Joe schon. Und ich meine, gut, beim Reigns wird man es auch noch abnehmen, weil der halt massiv genug wirkt, und beim Rollins wird es auch schon schwer, obwohl er auch schon mal natürlich gegen Brock, aber das war ja ein Cash-In und dieses und jenes. Also ich finde, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch Brock vielleicht sich jetzt denkt, okay, mit dem Typ im Ring stehen, der ein bisschen Power hat, dann gebe ich mir auch wieder ein bisschen mehr Mühe. Hoffen wir es einfach mal, dass es so ist.
Mal eine Frage an euch. Meint ihr, seht ihr überhaupt irgendwie überhaupt eine geringe Chance, dass Joe den Titel gewinnen könnte? Und wenn nicht, wer wird ihn dann Brock abnehmen?
WrestleMania 34 Reigns. Ich glaube, das wissen wir doch schon alle, oder?
Genau. Ja. Also ich glaube auch, dass Brock ganz klar den Titel halten wird. Und der wird. Also die Frage ist halt nur, wie. Das habe ich ja gerade so ein bisschen angedeutet. Ich hoffe halt, dass Joe da auch durchaus ein langes Match bekommt und einen Brock, der Bock hat. Ansonsten, der wird jetzt verteidigen, der wird dagegen Braun verteidigen, und wie es dann weitergeht, da haben wir auch noch eine Frage zu, das besprechen wir beim nächsten Podcast. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir bei WrestleMania 34, außer es passiert irgendwas Außergewöhnliches wie eine Verletzung oder sonst irgendwas, da kriegen wir bei WrestleMania 34 Brock gegen Roman, und dann wird Roman Reigns der Champion.
Ich finde, wobei ich mich immer noch frage, wieso das jetzt irgendwas besonders Tolles sein soll, aber okay, es gibt sicher Schlimmeres, aber ich fände es sehr viel cooler fast, wenn jetzt ein Braun Strowman den Schocksieg zum Beispiel gegen Brock Lesnar mitnimmt, weil er so ein, der auch das Ultraviech ist quasi, und dass der das halt dann schafft, das Biest zu zähmen quasi. Ich meine, der Mann kann einen Krankenwagen umkippen, dann kann er auch einen Brock Lesnar eins auf die Fresse hauen, vielleicht. Das wäre cool. Und dann hast du halt, dann wäre halt dein WrestleMania 34 Brock gegen Braun gegen Reigns. Das ja jetzt, hat man zwar alles schon mal, aber dann halt mit den ganz besonderen, da geht's halt um alles und so und bla, wieso auch nicht. Also ich fände es cool, ich glaube nicht dran. Ich glaube auch, dass natürlich Brock Lesnar immer noch viel wichtiger ist für alles und überhaupt, auch wenn ich es doof finde, wenn nur alle 3 Monate mal der Titel verteidigt wird. Aber ich fände es sehr, sehr cool, weil ja. Braun ist halt einfach, der ist halt auch ein Viech und der hat halt noch so viel Potenzial.
Ja, absolut. Also ich fände es halt auch wiederum schade, wenn man den einfach nur zum Fraß vorwerfen würde. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir einen Übergangs-Champion Braun irgendwie in irgendeiner Form hätten. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass Brock das irgendwie alles durchzieht und dass er bis WrestleMania Champion bleibt und da auf dem Weg vielleicht 5 Titelverteidigungen hat, wenn wir Glück haben.
Ja, klar. Survivor Series, SummerSlam, Royal Rumble. Dann hast du die 3 großen so und dann muss man halt die... Ja, Great Balls of Fire natürlich noch, und dann hast du zwischendrin noch irgendwie 2, 3 kleine, wo man halt gucken muss, wie man außen rum kommt. Gut, in Survivors.
Und im Endeffekt, dadurch, dass wir Money in the Bank halt eben bei SmackDown haben, schützt du natürlich auch den Champion eigentlich, ne? Also den Universal Champion. Das heißt, da kann es auch keine Überraschung geben, also.
Ist es eigentlich schon wirklich mal irgendwo ganz definitiv gesagt worden, dass Money in the Bank der Sieger auch nur den jeweiligen SmackDown-Champ herausfordern kann? Ist es wirklich so klipp und klar gesagt worden? Also ich denke auch, dass es so ist, aber ich fände es natürlich viel cooler, wenn es brandübergreifend einsetzbar wäre. Lass mal von mir
aus. Dann hätte man aber Teilnehmer aus beiden Brands antreten lassen sollen.
Ja, theoretisch schon, aber praktisch, ich meine, ich spinne jetzt nur einfach mal kurz rum. Nehmen wir das Frauenleiter-Match, das dann Charlotte gewinnt, und die sagt dann, ja gut, ich könnte jetzt natürlich die Naomi, und dann hätte ich auch beide, aber diese kleine Puppe da drüben, die sagt, sie ist besser als ich, weil sie es zuerst geschafft hat, die kriegt jetzt von mir erst eins auf die Schnauze, und dann geht sie hinüber und haut dann Alexa Bliss um, so ungefähr. Also das wäre so halt überraschend mal irgendwie. Wäre auch ziemlich cooler Moment, aber glaube ich auch nicht dann natürlich. Aber vor allem bei den Männern wird es gar keinen Sinn machen. Wer wäre denn so blöd und fordert dann Brock raus, wenn er einen Jinder Mahal hat? Zum Beispiel, aber naja.
Don't hinder Jinder, sage ich dazu nur.
Don't hinder the Jinder, ja.
Genau, ja. Dann abschließendes Urteil. Wie gefiel euch denn dieser Event? Also ich habe ja auch so eine kleine Umfrage auf Fatlock auf der Facebook-Seite online gestellt, und da geht der eigentlich mit einem knappen Gut noch durch. Ich glaube, da kann man sich, glaube ich, anschließen. Ich fand ihn eigentlich, also trotzdem wir natürlich so die Schwächen hatten, fand ich ihn eigentlich jetzt ganz solide. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat man halt das Gefühl, dass jetzt auch nichts Weltbewegendes passiert ist. Also außer dem Main Event war jetzt da nichts dabei, was mich komplett aus den Socken gehauen hätte. Der Opener war gut und dazwischen war dann eben ein bisschen Leerlauf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Flo, dein abschließendes Urteil?
Fand ich ganz gut. Vor allem das Main Event hat ziemlich viel rausgerissen. Ich bin nur genervt, dass Ambrose den Titel nicht hat und irgendwie in der Versenkung verschwinden wird erstmal.
Ja, Hashtag Ambrose Fanboy.
Flowboy.
Genau, Ulrich, dein abschließendes Urteil?
Ich finde ihn, ich sehe ihn sehr wohlwollend. Deutlich, auf jeden Fall besser als die meisten letzten der B-Events auf jeden Fall. Da gibt's nichts. Zum einen natürlich, weil jetzt Dean Ambrose endlich im Versenkung verschwinden wird. Das ist sicher ein großer Vorteil. Ja, was denn? The Miz is awesome. Das kann man einfach nicht anders sagen. Zum anderen natürlich, weil ich eben meine Hoffnungen auf sinnvolle Matchausgänge weitgehend erfüllt wurden und das Main Event natürlich auch gut war.
Beim ersten Headlock Wrestling Live Event fordere ich Ulrich heraus.
Dann tauschen wir aus, wer die kreativere Beleidigung gegenüber Ambrose findet, der gewinnt. Dann habe ich. Ich finde auch gut, dass jetzt bei der WWE offensichtlich jemand erkannt hat, dass man, wenn man 3 Stunden ansetzt, muss man nicht auf die letzte Minute alles vollstopfen. Das war schon der zweite Pay-Per-View am Stück, der früher aus war. Das also ein bisschen kompakter daherkam. Der war jetzt fast genauso lang wie das letzte Takeover.
Ja. Also, aber das hat auch gepasst, finde ich, von der Länge her. Also es war jetzt auch mit den 6 Matches und ich habe ja vorher schon so ein bisschen gesagt, so, ja, mal gucken. Ich fand es, also für mein subjektives Empfinden war es ein bisschen viel Trailer, also zu jedem Kampf vorweg ein Trailer. Fand ich bei WrestleMania schon ein bisschen nervig, aber hey, geschenkt, damit kann ich leben. Notfalls kann man ja immer vorspulen. Aber so ansonsten fand ich das auch von den Matchlängen her, fand ich das gut und vor allem auch einen guten Unterschied. Also jetzt mal bei den wichtigen Matches, also außer dem Damenmatch und dem Mixed-Tag-Team-Match, hatten wir ja nur lange Matches. Also wir hatten ja wirklich 4 Matches, die halt alle eine Viertelstunde aufwärts bekommen haben. Und dadurch hat man die natürlich auch eine gewisse Bedeutung beigemessen.
Es gab natürlich auch 1-2 Matches, wo weniger fällt, auch mehr, also Cruiserweight wäre weniger vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr gewesen, aber es ging alles. Man merkt übrigens auch, wer live schaut und wer nicht, weil Vorspulen ist so ein komischer Begriff. Den kenne ich nicht bei meinen Wrestling-Pay-Per-Views. Da fällt ein bisschen schwer, sagen wir es so. Aber nee, das ist, ja, nö, also ich finde, das war angenehm. Ich finde auch für mich persönlich nach wie vor die Talkrunden hinten nach können das Ganze noch auch positiv beeinflussen. Die hier diesmal, wer sie nicht gesehen hat, ich würde zum empfehlen, kann man anschauen, man muss nicht, aber den Teil mit Miss, wie Miss Renee Young rund macht und sich über ihren Göttergarten lustig macht, das finde ich sehr unterhaltsam. Und Samoa Joe darf ja am Schluss auch noch ein paar, also auch ungewöhnlich, normalerweise bei den Talksachen hinnach sind meistens die Sieger aus dem letzten Match nicht mehr dabei. Diesmal schon. Also Samoa Joe hat am Schluss nochmal da sitzen dürfen und war auch ganz umgänglich. Er meint, er sagt zwar, er ist ein unsympathisches Kotzbrocken, aber das sagt er den Leuten wenigstens auch. Und das hat er aber auf eine sehr umgängliche Art auch rübergebracht. Es war durchaus interessant. Also eigentlich könnte Raw so ein Talk-Segment auch ganz gut vertragen. Also nicht die ganze Zeit in der Show, sondern hinterher, wo es dann Spaß macht. Aber egal. Nee, also ich fand ihn gut, war einigermaßen kompakt, hat wenig Lenker. Es war kein Komplettausfall drin, was ja auch immer sehr gut ist. Und dann, ja, also
Kann man machen.
Ja. War auf jeden Fall besser als Backlash. Das kann man auch, glaube ich, laut sagen.
Das stimmt absolut. Ja, das schließe ich mich an. Also das war ein okayer Event, ein unterhaltsamer Event, ein kurzweiliger Event, trotz Schwächen hier und da. Und damit würde ich sagen, sind wir schon wieder durch hier. Schon wieder eine lustige Review im Kasten. Ich sage danke an den Ulrich und an den Flo. Und würde damit sagen, wir hören uns dann ja schon am Wochenende wieder. Da geht es dann um den WWE-Frust und was man damit tun kann, was man da anstellen kann. Auch da haben wir so ein paar Alternativen aufgezählt, so ein bisschen unser Leid geklagt, also mit Chris und Kai zusammen. So, was gefällt uns aktuell, was kann man dagegen tun? Ja, da geht es dann auch auf jeden Fall zur Sache. Wenn ihr uns irgendwas dazu schreiben wollt, schickt uns das einfach an frage@headlock.de oder, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, auch einfach über Facebook, Twitter und YouTube natürlich auch einfach unter das Video knallen. Wir lesen das und packen das dann hier mit in den Podcast. Ich würde sagen, wir hören uns dann zum Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.